und Heilige Geist. Amen.
1. Thessaloniker 5, Vers 14. Ein Vers, drei Predigten, ein Vers, 50 Seiten Bachelorarbeit. Aber heute Teil 1. Wie lautet dieser Vers? Ich lese ihn vor. Wir ermahnen aber euch, Brüder, weist zurecht die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch an der Schwachen und seid langmütig oder geduldig mit allen. Gut verständlich dieser Vers, aber ich möchte ihn gleich noch einmal lesen und bitte euch, schließt doch eure Augen und stellt euch diese Situationen vor. Also schließt die Augen, ich lese die erste Zeile. Wir ermahnen aber euch, Brüder. Stellt euch vor, wer ist dieses Wir? Wie sieht Ermahnen aus? Und wer sind diese Brüder? Stellt euch diese Situation vor. Ich lese weiter. Weist zurecht die Unordentlichen. Okay, wie sieht jemand aus, der zurechtweist? Wie sehen seine Augen aus? Macht er irgendwas mit den Händen, eine Gestik? Wie ist sein Gesichtsausdruck? Und wer sind die Unordentlichen? Stellt euch das vor, so in eurer Fantasie. Dann tröstet die Kleinmütigen. Auch hier wieder. Wie geht das Trösten? Und wer sind Kleinmütige? Nehmt euch an der Schwachen. Wer sind die Schwachen? Und wie geht Annahme? Wie sieht das aus? Und noch das Letzte, seid langmütig, geduldig mit allen. Da könnt ihr euch mal so vorstellen, ihr sitzt im Auto und es hat viele andere Autofahrer. Und dann noch einmal, seid langmütig mit allen. Es ist Stau, ihr solltet schon lange bei eurem Meeting sein. Wie sieht da Geduld aus? Das ist nur eine Situation. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Und jetzt brauche ich einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, die gerne dieses Buch haben möchte. Es heißt, Jünger wird man unterwegs. Es ist nicht ein Anti-Age-Buch, wie man jünger wird, sondern wie man jünger wird, also wie man Nachfolger Jesu wird. Ich habe es selber gelesen, sehr ein spannendes Buch. Es geht darum, wie können wir den Glauben ganz konkret leben. Wer möchte dieses Buch? Wer möchte, ja, dort hat es jemand, würdest du freiwillig nach vorne kommen? Es geht darum, eine Pantomime zu machen, bei etwas, das du dir gerade vorgestellt hast. Oh, danke Laila, Applaus für Laila. Also es hat einen Haken, ja, immer. Ich habe hier einen Begriff und sie wird ihn Pantomime vorspielen und ihr sollt ihn dann erraten. Es ist etwas, das ihr euch jetzt vorgestellt habt in dieser Zeit. Du hast noch kurz Zeit und wenn du ready bist, kannst du beginnen.
Okay. Pantomimisch. Mhm.
Okay. Du kannst das auch an mich richten. Wisst ihr, was es ist? Zurechtweisung, ja, David hat es gesagt. Also das Buch gehört dir. Danke vielmals, Laila. Zurechtweisung, wir kommen dann darauf zurück. Doch zuerst die Frage, am Anfang steht ein Wir. Wer steckt hinter diesem Wir? Leider haben Paulus, Silvanus und auch Timotheus bei WhatsApp noch kein Profilbild gehabt, deshalb kann ich sie euch hier nicht zeigen. Aber das sind die drei, die hinter dem Wir stecken. Paulus, Silvanus und Timotheus. Und ich habe kurz was dazu geschrieben. Paulus, ein Jude, der stark nach dem Gesetz lebte und sagte, Christen, das ist nicht gut, das ist eine Gotteslästerung und die muss man ausrotten. Er ist aber dann, Jesus ist ihm begegnet und er wurde ein Nachfolger von Jesus. Deshalb dieser Satz, vom Christenverfolger zum verfolgten Christen. Silvanus ist auch bekannt unter dem Namen Silas, so können wir es in der Apostelgeschichte auch lesen, war ein Apostel und war Begleiter von Paulus und auch von Petrus. Und dann noch Timotheus, war ein treuer Mitarbeiter von Paulus und hat Paulus und auch Silvanus die News von Thessalonich überbracht. Welche News sehen wir später in der Predigt. Wir stellen uns Europa so vor, oder das Mittelmeer, so der Mittelmeerraum, mit diesen Namen. Und wir befassen uns jetzt mit diesem Teil. Zweite Missionsreise von Paulus startet ganz unten in Jerusalem und geht dann über Antiochien nach Lystra. In Lystra kommt Timotheus dazu und dann sind sie also zu dritt unterwegs. Es geht weiter bis ganz nach oben, Philippi, der nördlichste Punkt. Und dort können wir in der Apostelgeschichte wie auch im Thessalonicher Brief lesen, was dort geschah. In Philippi kam das Evangelium nicht gut an. Sie mussten leiden, die drei Apostel oder die drei Missionare, und mussten dann auch flüchten. Es steht, sie mussten Leiden auf sich nehmen. Sie gingen nach Thessalonich, vielleicht ein bisschen entmutigt, weil das Evangelium in Philippi nicht gut angekommen ist. Und in Thessalonich trafen sie auf offene Türen. Sie konnten eine Gemeinde gründen. Ich denke, sie war nicht allzu groß, aber immerhin eine Gemeinde und Leute, die sich für das Evangelium interessieren. Doch dann kommen auf einmal die Juden und sagen, nein, Christen wollen wir hier nicht. Und die Missionare mussten flüchten. Sie flüchten Richtung Süden, Richtung Beröa. Und dort wollten sie wieder zurück nach Thessalonich. Doch es ging nicht, das lesen wir auch im Thessalonicher Brief. Paulus sagt, er habe es mehrmals versucht, doch es ist nicht gegangen. Sie wollten zurück zu den Thessalonikern, weil es dort neue Christen gab und sie dachten doch, ja, wir müssen denen noch mehr vom Wort Gottes sagen, wir müssen zurück zu ihnen. Aber es geht einfach nicht. Also mussten sie einen anderen Plan schmieden. Und das lesen wir alles im Thessalonicher Brief. So ging dann Timotheus zurück nach Thessalonik und Paulus und auch Silvanus gingen weiter. Und sie trafen sich dann in Korinth. So steht es im Thessalonicher Brief. Die Apostelgeschichte ist nicht ganz einig, es gibt es also auch in der Bibel, ist aber ein Detail. Die Apostelgeschichte sagt, es war Silvanus und Timotheus, die zurück nach Thessalonik gingen und Paulus ging alleine weiter. Sie trafen sich also dann in Korinth, alle zusammen, und jetzt kommt Timotheus ins Spiel. Er überbrachte Paulus die News von Thessalonich. Was sind das für News? Und zwar eine frohe Botschaft. Er sagte, hey, die leben noch mit Jesus. Die Juden konnten nicht alles vernichten. Die Juden konnten ihnen das Evangelium nicht nehmen. Sie sind standhaft im Glauben. Und das merkt man dann. Also ich bin der Überzeugung, der Thessalonicher Brief wurde dann gerade in Korinth geschrieben. Weil man merkt so viel von dieser Freude, von dieser Erleichterung. Es steht auch, unsere Arbeit in Thessalonich war nicht vergeben. Sie glauben noch, sie waren standhaft. Und man merkt so viel Freude in diesem Brief. Und dann ging die Reise noch weiter. So viel zur zweiten Missionsreise. Aber jetzt die Frage, wer sind die Thessalonicher? Ich habe dieses Bild gefunden, wahrscheinlich ist es nicht wahrheitsgetreu. Aber was es sehr gut darstellt, ist, Thessalonich war eine große Stadt und es hatte einen Hafen. Man kann das geschichtlich nachschauen, es hat wahrscheinlich einen Naturhafen, der sehr viel Handel auch in diese Stadt brachte. Und was man auch sehen kann, die Via Ignatia, das ist eine sehr wichtige Handelsstraße, die Rom mit dem Osten verbindet oder verband, ging mitten durch Thessaloniki durch. Also Thessaloniki war so eine Wirtschaftsmetropole, eine Handelsstadt, die wichtig war und somit auch viele Einflüsse hatte, viele kulturelle Einflüsse, verschiedene Leute aus verschiedenen Kulturen, die dort lebten, verschiedene Religionen, verschiedene Kulte, die dort gelebt wurden. Also der Thessalonicher Brief wurde an Christen in dieser Stadt geschrieben, leider nicht an uns. Wir sind nicht die Empfänger. Wir müssen versuchen, die Situation der Thessalonicher zu verstehen, um zu verstehen, was dieser Text uns heute aber sagen will. Denn er will uns etwas sagen. Hier noch einmal der Vers und heute beschäftigen wir uns mit den ersten beiden Zeilen. Wir mahnen aber euch, Brüder. Das wir haben wir gesehen, ist Paulus, Silvanus und Timotheus. Es ist eine Ermahnung und es ist an die Brüder gerichtet. Ich schicke jetzt hier die Frauen nicht raus, weil Brüder meint oft, und in dieser Stelle meint es das, meint Glaubensgenossen, Mitchristen, also alle hier in diesem Saal. Weist zurecht. Was ist Zurechtweisung? Wie sieht das aus? Ich hätte gerne eure Vorstellungen gesehen. Wie sieht Zurechtweisung aus? Sieht es mit einem bösen Blick und erhobenem Finger aus? Oder wie sieht das aus? Vor meiner Bachelorarbeit sah es für mich so aus. Zurechtweisung ist etwas, das irgendwie gut gemeint ist, aber sehr negativ ist oder destruktiv ist oder so mit erhobenem Finger und bösem Blick und vielleicht noch mit Schlägen verbunden. Wie sieht das für dich aus? Was ist Zurechtweisung? Oder noch spannender, wie sieht das in der Bibel aus? Was hat Paulus, Silvanus und Timotheus sich gedacht, als sie das so aufgeschrieben haben? Ich möchte euch jetzt mitnehmen, so verschiedene Vorstellungen anzuschauen. Ihr habt diese Stellen auch im Wochenflyer und wir gehen sie zusammen durch. Zuerst noch außerbiblisch gesehen, also Zeitgenossen, die zu dieser Zeit gelebt haben, waren sich einig, es war so ein wieder auf den richtigen Weg bringen. Durch Gedichte zum Beispiel, Poeten, die mit ihren Gedichten versuchten, Leute auf den richtigen, was auch immer der richtige Weg ist, aber sie versuchten, die Leute wieder auf den richtigen Weg zu bringen, so allgemein gesagt. Aber jetzt in die Bibel, Hiob 4, Vers 3. Dort kann man gut lesen, allgemein bei Hiob, Zurechtweisung ist etwas Positives. Hiob trauert der Zeit nach, als er noch zurechtweisen konnte, als er noch nicht leiden musste und jetzt zurechtgewiesen wird. Er trauert dieser Zeit nach, als er zurechtweisen konnte. Und einer seiner Freunde oder Ratgeber sagt ihm dann, hey, du warst doch einmal einer, der zurechtgewiesen hat. Und das hat er positiv gemeint. Das ist das, was das Alte Testament darüber sagt. Im Neuen Testament sehen wir Apostelgeschichte 20, Vers 31. Und dort sind gerade drei Punkte, die wir zur Zurechtweisung lernen können. Einerseits, es geht dort um ein Schreiben an die Ältesten in Ephesus, also an die Gemeindeleitung von Ephesus. Und dort sagt Paulus, er habe einen jeden, und ohne aufzuhören, zurechtgewiesen. Einen jeden. Also nicht nur ein paar, die es nötig hatten, sondern einen jeden. Es betrifft also alle. Alle haben Zurechtweisung nötig. Und Paulus habe das unter Tränen gemacht. Das zeigt doch so schon viel von der Einstellung, also wie er zurechtweist. Und er fordert die Gemeindeleitung in Ephesus auf, zurechtzuweisen. Also von dieser Stelle lernen wir, die Gemeindeleitung soll die Gemeinde zurechtweisen. Gehen wir weiter. Römer 15, Vers 14. Dort sagt Paulus, dass wir einander gegenseitig zurechtweisen, uns untereinander zurechtweisen sollen. Also nicht nur die Gemeindeleitung, sondern alle zusammen. Alle gegenseitig. Und er hat auch dort geschrieben, ihr seid fähig, einander zurechtzuweisen. 1. Korinther 4, Vers 14. Zurechtweisung soll nicht beschämend sein, sondern Zurechtweisung, er wies zurecht als geliebte Kinder, wie ein Vater seine geliebten Kinder zurechtweist. Und dieser Vers hat mir geholfen, weil für mich war Zurechtweisung so etwas Beschämendes. Wenn ich zurechtgewiesen werde, dann habe ich etwas falsch gemacht und dann kann ich dann im Mitleid versuchen. Aber das soll es nicht sein. Es soll helfen, Richtung zu geben. Und ich finde auch das Bild, wie ein Vater seine geliebten Kinder zurechtweist, sehr treffend. Wenn ein Kind kommt und sagt, ich will Süßes, dann bekommt es vielleicht Süßes, aber wenn es den ganzen Tag immer wieder kommt, ich will Süßes, irgendeinmal ist genug, weil es ungesund ist. Unser Vater sagt dann nein und streckt ihm vielleicht einen Apfel hin. Vielleicht ist auch er die Mutter. Aber das meint es ja nicht böse. Die Mutter meint es, oder der Vater meint es gut mit dem Kind. Und es muss so zurechtweisen. Und das Kind versteht es nicht. Es denkt, ich will Süßes. Ja. So sind wir doch auch. 1. Korinther 10, Vers 11. Dort, man müsste den ganzen Text lesen, um es zu verstehen, aber kurz gefasst, Paulus sagt dort, lass dich durch die biblischen Geschichten ermahnen, zurechtweisen. Und ja, manchmal habe ich Mühe, mich von der Bibel zurechtweisen zu lassen, weil es mich manchmal einfach nicht anspricht, das versteht oder irgendwie so eine andere Zeit ist und nicht so viel mit meinem Alltag zu tun hat. Vor etwa 2 oder 3 Wochen war es anders und das ist mein Erlebnis, das ich mit euch teilen will. Ich habe mit Lisa zusammen die 7 Sendschreiben gelesen und das ist in der Offenbarung, wo verschiedene Gemeinden eine Bewertung erhalten von Gott. Und in Offenbarung 3, Vers 1 beginnt die Bewertung oder das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes. Und das hat mich persönlich berührt. Im Vers 1 steht dort, du wirkst als eine lebendige Gemeinde. Also so der Schein wirkt so, als wärst du eine lebendige Gemeinde. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Fadengrad. Zurechtweisung. Und das hat mich getroffen. Wo lebt mein Glaube und wo ist mein Glaube tot? Es gibt toter Glaube. Vielleicht anerzogener Glaube. Oder vielleicht Glaube einfach, weil wir uns einmal dafür entschieden haben, aber irgendwie im Alltag wird es dann so gewöhnlich und so tot, passt wirklich. Das hat mir gut getan, diesen Vers zu lesen und ihn auf mich zu beziehen. Oder ihn auf unsere Gemeinde zu beziehen und uns zu fragen, wo sind wir, wo ist unser Glaube tot? Und wo ist unser Glaube lebendig? Also Zurechtweisung durch die biblischen Geschichten, durch das Wort Gottes. Wir gehen weiter, Epheser 6, Vers 4. Dort sagt Paulus, dass Ermahnung oder Zurechtweisung ein wichtiges Element der Erziehung ist. Das gilt für euch Eltern. Da habe ich nicht viel Erfahrung, deshalb sage ich da auch nicht mehr dazu. Kolosser 1, Vers 28. Ermahnung, die Christus verkündigt. Ich dachte so, als ich das gelesen habe und mich mit dieser Stelle befasst habe, wie soll das gehen? Wie wird Christus verkündigt? Wie können wir das, was Christus gelebt hat, verkündigen? Und ich bin dann zum Schluss gekommen, Christus oder Jesus ist Liebe. Also wenn wir zurechtweisen, dann verkündigen wir die Liebe, die wir in Christus erfahren haben. Kolosser 3, Vers 16 steht wieder, gegenseitige Ermahnung, also nicht nur die Gemeindeleitung, sondern alle untereinander. 1. Thessalonicher 5, Vers 12 steht, die Leitung soll ermahnen. Also es gibt beide diese Elemente. 1. Thessalonicher 5, Vers 14, unser heutiger Vers, wo wir uns damit befassen, ist ja, wie wir es sehen, an die Brüder oder an die Geschwister gerichtet. Sprich, untereinander sollen wir zurechtweisen. Und da auch spannend, da steht, wer zurechtgewiesen soll. Und nämlich die Unordentlichen. Wer auch immer das ist, werden wir später darauf kommen. Dann gibt es noch zwei Stellen. 2. Thessalonicher 3, Vers 15 steht auch wieder, wer soll zurechtgewiesen werden? Und zwar diejenigen, die diesem Brief nicht glauben, die diesem Brief nicht gehorchen. Also den 2. Thessalonicher Brief. Und noch die letzte Stelle, da hat es eine konkrete Situation. Und zwar, wenn man einen sektiererischen Menschen zurechtweist, einmal oder zweimal, und dieser Mensch, der kehrt nicht um auf den richtigen Weg, so soll man ihn abweisen. Also konkret auf diesen sektiererischen Menschen bezogen. Jetzt die Unordentlichen. Und da muss ich euch enttäuschen, ich habe nicht viele Antworten zu diesen Unordentlichen, trotz einer Bachelorarbeit. Wie kommt das? Ich sage es euch gleich. Wer sind die Unordentlichen? Es gibt nicht viele Belege. Im Neuen Testament wird es an zwei Stellen genannt, im 1. Thessalonicher Brief und im 2. Thessalonicher Brief. Sprich, es ist immer mit den Thessalonicher in Verbindung. Wir haben aber eine alttestamentliche Stelle, vielleicht kann uns die ja weiterhelfen. 2. Könige 9, Vers 20. Dort steht, das kann nur Jehu sein, der Sohn des Nimisch, denn er fährt wie ein Verrückter, wie ein Unordentlicher. Die Unordentlichen sind also die, die fahren wie ein Verrückter. Ich denke, das greift auch zu kurz. Unordentliche meint nicht nur der Fahrstil, auch wenn wir das im Alten Testament lesen können. Wo wurde dieser Begriff also sonst noch benutzt? Zur Zeit des Neuen Testamentes. Vielleicht sagt euch der Name Flavius Josephus etwas. Der hat zur Zeit, als das Neue Testament entstanden ist, gelebt. Er war eigentlich Jude, aber lebte nicht unter den Juden, sondern lebte in Rom. So wie ich meine, am kaiserlichen Hof und hat Geschichtsbücher geschrieben. Er hat die Weltgeschichte, die damals sich abspielte, so zusammengetragen und darüber berichtet. Und er braucht diesen Begriff, die Unordentlichen, sehr viel. Aber meistens in Bezug auf militärische Handlungen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Und zwar spricht er von einem unordentlichen Rückzug. Also wenn sie sich zurückziehen und das war nicht geplant, unordentlich, vielleicht ein bisschen chaotisch, sie müssen sich zurückziehen. Oder unordentliche Soldaten, meint disziplinlose Soldaten. Also jetzt haben wir den Fahrstil, das Militär, was sagt das Neue Testament? Und ich muss das noch ein bisschen eingrenzen, was sagt das Neue Testament, respektive unsere drei Missionare zu den Thessalonichern. Und beim ersten und auch beim zweiten Thessalonicher Brief wird es ganz klar, was es in Thessalonich meinte. Die Theologen sind sich da zwar nicht ganz einig, aber für mich ist es klar, das sind Leute gemeint, die anderen zur Last fallen. Und zwar nicht, weil sie selber nicht arbeiten können, sondern weil sie einfach Besseres zu tun haben. Was wird nicht klar? Es gibt verschiedene Theorien, die erspare ich euch, das ist Interpretation. Aber es sind Leute, die auf Kosten anderer leben, und zwar, weil sie selber nicht arbeiten. Paulus sagt im 1. Thessaloniker 2, Vers 9, ich habe Tag und Nacht gearbeitet, um niemanden zu Last zu fallen. Er sagt es dann noch genauer, er sagt, in der Nacht habe ich Zelte geflickt oder repariert, damit ich am Tag euch die gute Nachricht bringen kann und niemandem zu Last fallen. Es war ihm also wichtig, selber das zu leben, was er von den Leuten erwartete. 1. Thessaloniker 4, Vers 11 und die folgenden Verse, dort sagt Paulus, oder ist so eine Aufforderung, arbeitet mit euren eigenen Händen, um niemandem zu Last zu fallen. Da kann man also schon interpretieren, es gab wahrscheinlich Leute, die das nicht so machten. Und das waren die Unordentlichen. Ist aber noch Interpretation, schauen wir uns den 2. Thessalonicher an, dann wird es klarer. Und zwar im 2. Thessaloniker 3, Vers 7 und folgenden Verse gibt es so wie einen Rückblick auf den Aufenthalt, als sie die Gemeinde gegründet haben, in der 2. Missionsreise. Und sie sagen dort, wir lebten nicht unordentlich und fielen niemandem zu Last. Also da kommt es dann schon klarer raus. Und in 2. Thessaloniker 3, Vers 11 ist es dann so eine Definition. Es sind diejenigen, die anderen zu Last fallen, obwohl sie eigentlich selber arbeiten könnten. Also, Fahrstil, Militär und Leute, die anderen zu Last fallen, obwohl sie eigentlich selber arbeiten könnten. Ich denke, Unordentliche, dieser Begriff darf nicht zu fest oder spezifisch eingeengt werden. Es ist für mich so ein Überbegriff, um Leute oder um Verhalten zu verschreiben, die nicht der Norm entsprechen oder dem, was so gefordert wird. Also können wir diesen Begriff selber füllen. Aber das lasse ich heute Morgen. Ich möchte auf die Zurechtweisung noch einmal zurückkommen. Und zwar Zurechtweisung im 21. Jahrhundert in Deutsch-Freiburg. Also konkret für uns heute. Ich habe 4 Thesen, sind auch Thesen aus meiner Bachelorarbeit. Und die möchte ich euch anhand eines Bildes erklären. Ein Spiegel. Zurechtweisung erweitert den Blick des Zurechtgewiesenen durch den Blick vom Zurechtweisenden. Also es gibt eine neue Perspektive dazu. Wenn ich morgens aufwache und einen Pickel habe, den Lisa noch nicht entdeckt hat, und ich zum Spiegel laufe, dann sagt mir der Spiegel gnadenlos, ohne ein Blatt vors Mund zu nehmen, du hast einen Pickel im Gesicht. Also ich sehe ihn durch den Spiegel. Dank dem Spiegel, dass die erweiterte Perspektive oder eine zusätzliche Perspektive, die mir der Spiegel gibt. Also Zurechtweisung ist etwas, das die noch eine zusätzliche Perspektive gibt, eine zusätzliche Sichtweise. Und Zurechtweisung ist, wie wir es bei Hiob gesehen haben, etwas Gutes. Es ist etwas Positives. Aber es ist nicht gemütlich. Das ist so eine Ente, die auf einem Gummischlauch so gemütlich mit Sonnenbrille liegt. Zurechtweisung ist nicht gemütlich und das beißt sich mit der heutigen Kultur. Ich denke heute, Entschuldigung für die Provokation, aber es betrifft mich auch, wir verwöhnten Schweizer sind nicht mehr so gemacht für ungemütliche Sachen, oder nicht immer. Wir möchten es doch positiv und gemütlich und entspannend. Ungemütliche Sachen, die versuchen wir zu umgehen. So geht es mir jedenfalls oft. Aber Zurechtweisung gibt es nicht in der gemütlichen Ausführung. Wenn mir also der Spiegel sagt, hey, du hast einen Pickel, dann bedeutet das für mich, ich muss ihn ausdrücken und oder mit einem Pickel herumlaufen. Es ist nicht so, da bricht nicht eine Welt zusammen, aber es ist ungemütlich. Und es gibt dann schlimmere Sachen, die sind dann noch ungemütlicher. Das Bild geht noch weiter. Und zwar, so wie es in der Apostelgeschichte steht, Zurechtweisung unter Tränen. Wenn mir also der Spiegel am Morgen sagt, du hast einen Pickel, dann sagt er das nicht unter Tränen. Dann sagt er es auch ziemlich kalt und herzlos. Na logisch, ein Spiegel hat auch kein Herz. Aber es kommt einfach direkt. Und das ist die Chance oder der Pluspunkt, den wir Menschen haben im Vergleich zu einem Spiegel. Wir haben ein Herz. Lasst uns das gebrauchen, wenn wir zurechtweisen. Lasst uns Fragen stellen wie, wieso will ich mein Gegenüber zurechtweisen oder wieso muss ich? Mag ich mein Gegenüber? Will ich das Beste für mein Gegenüber? Oder will ich einfach, dass es mal gesagt ist? Oder weil es sich so gehört, aber mir ist eigentlich egal? Oder ja, wie ist deine Motivation? Wie ist dein Herz? Paulus sagt, er hat einen jeden unter Tränen zurechtgewiesen. Zurechtweisung unter Tränen, Zurechtweisung von Herzen. Und das Letzte, Zurechtweisung von allen für alle. Unter uns, es ist ein Auftrag, den wir haben und etwas, das wir unter Freunden, unter Glaubensgeschwister machen sollen und dürfen, weil schlussendlich hilft es ja, auf den richtigen Weg zu kommen, auf ja, eine positive Wendung hineinzubringen. Es ist nicht nur etwas für die geistliche Elite, nicht nur etwas für die Gemeindeleitung, es ist etwas, was wir untereinander leben können und sollen. Ich bete. Danke, Vater im Himmel, dass du redest noch heute durch dein Wort. Danke, dass du uns zurechtweisest und uns auf den richtigen Weg bringen willst. Immer wieder zurückholen auf den richtigen Weg. Danke, Mensch, das ist gut mit uns. Danke, hast du ein Ja zu uns, trotz unserer Fehler. Und ich bitte dich jetzt, oh Gott, dass für das schwierige Thema, für die Zurechtweisung, dass du uns da drin einfach hilfst. Wir sind angewiesen. Dass du uns die Augen tauschst, wo wir selber Zurechtweisung brauchen, aber wo wir auch andere dürfen zurechtweisen und mit ihnen den Weg einschlagen. Der ungemütliche Weg, aber der Weg, der eine positive Wendung bringt. Ich bitte dich, dass du uns führst, Heilige Geist, dass wir dürfen ein Leben leben und uns aus Gemein einfach dürfen herausfordern und einander tragen. Gerade in diesem Thema. Dass wir einander dürfen aufmerksam machen auf eine gute Art, wo wir Fehler in unserem Leben haben, wo wir von dem richtigen Weg abkommen. Du uns führen da drin. Danke, bist du da. Amen. Jetzt seht ihr, der Vers ist noch nicht zu Ende, aber die Zeit schon. Nächsten Sonntag geht es weiter. Und übernächsten Sonntag noch einmal. Also, nein, nächster Sonntag ist kein Gottesdienst. Dann geht es weiter, noch zwei Predigten zu diesem Thema. Ich lade euch herzlich ein, zu diesen Predigten zu kommen. Ihr habt auf dem Wochenflyer noch ein Symbol mit einem Fragezeichen und so Schritten. Diese dürft ihr gerne in einem Hauskreis oder in einer Kleingruppe austauschen. Lasst euch herausfordern und fordert euch gegenseitig heraus. Wenn du in keiner Gruppe bist, dann melde dich bei Christian Jungo. Also wenn du in keiner Gruppe bist und in einer Gruppe sein möchtest, dann melde dich bei Christian Jungo. Er ist verantwortlich für die Hauskreise in dieser Gemeinde und er wird dich sicher irgendwo vermitteln.